Wir danken dir dafür, dass wir heute Morgen wieder Gottesdienst hier haben können, Herr, dass wir frei und unbeschwert miteinander Gemeinschaft haben dürfen, gemeinsam singen, gemeinsam beten, auf dein Wort hören, Herr. Es ist alles nicht mehr selbstverständlich heutzutage, aber wir dürfen das immer noch in Freiheit tun und wir sind dankbar dafür, Herr. So segne nun diesen Gottesdienst, segne den Tag, Herr, und segne alle die, die heute Morgen unterwegs sind, im Urlaub oder die krank sind oder auch die, die nicht mehr kommen können. Sei über jedem Einzelnen, richte sie auf, tröste sie da, wo es Trost bedarf, Herr. Heil du da, wo geheilt, wo Heilung her muss. Ja, wir danken dir einfach dafür, dass wir füreinander da sein dürfen, auch wenn wir nicht alle gemeinsam hier sind. So wollen wir doch an jeden Einzelnen denken und niemanden vergessen. Amen. Amen. Ja, was haben wir Schönes diese Woche? Worüber habe ich nachgedacht diese Tage? Über das, was ich so im Gespräch erlebt habe. Ich fange mal so an. Eine Ameise klettert auf meinen großen Kirschbaum. Ungefähr 5 Meter hoch. Sie kann ungefähr 1 Meter weit schauen. Sie sieht Äste und Blätter, mehr nicht. Eine andere Ameise erzählt ihr von Autos. Die kann sie nicht sehen. Also gibt's keine Autos. Eine andere Ameise erzählt ihr von der Dreieinigkeit des Wassers. Eis, Wasser und Wasserdampf. Alles in einem. Unmöglich, schimpft unsere Ameise. Das gibt's nicht. Wir Menschen sind so wie unsere Ameise. Ich führe Gespräche unter der Woche. Der eine sagt mir, die Geschichte mit der Entrückung, glaube ich nicht, die gibt's nicht. Ein anderer sagt, mit der Zungenrede weiß ich auch nicht, was ich damit anfangen soll. Was ist eigentlich richtig? Weiß ich nicht, ob ich das so glauben kann. Und so geht es hin und her. Der eine sagt, dies gibt's nicht, der andere sagt, das gibt's nicht. Aber es gibt alles, das, was im Wort Gottes steht. Das gibt alles. Und die Frage ist nicht, ob es das gibt oder ob es nicht gibt. Die Frage ist nur, ob wir das richtig verstehen. Vom einzigen König Umberto I., der lebte von 1844 bis 1900, wird eine tolle Begebenheit erzählt. Ihm wurde vom Justizminister das Gnadengesuch eines langjährigen Zuchthauses zu langjähriger Zuchthausstrafe Verurteilten vorgelegt, der darum bat, ihm den Rest seiner Strafe zu erlassen. Unter dem Gesuch hatte der Minister geschrieben, Gnade unmöglich im Gefängnis zu belassen. Der König las das Bittgesuch aufmerksam durch, griff zur Feder und verschob in der Anmerkung des Ministers ein Komma um ein Wort nach vorne, sodass der Satz lautete, Gnade, Komma, unmöglich im Gefängnis zu belassen. Und an diesem Vermerk setzte er dann sein Genehmigt. Und damit war der Verurteilte begnadigt und frei. Und so macht Jesus die Anklage, die von Menschen, vom Teufel und vom eigenen Gewissen gegen uns erhoben wird, durch sein Eintreten für gänzlich wirkungslos. Worauf kommt es an? Es kommt einzig und alleine darauf an, dass wir unserem Herrn Jesus bedingungslos vertrauen. Amen. Amen. So, jetzt geht's in den Lobpreis.
Dankbar, dass er mir das Vertrauen entgegengebracht hat, denn ich bin nicht Mitglied dieser Gemeinde, ich bin Gast in der Bibelrunde, die immer sehr erquicklich ist, muss ich mal dazu sagen. Herr, tu meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige. Vater, ja, ich spreche lauter. Meine Worte heute, es könnte möglich sein, dass vereinzelte Gemüter herausgefordert werden mit dem, was ich sage. Ich fühle mich jedoch gedrängt, auf ein Thema aufmerksam zu machen, mit dem sich aus meiner Sicht jeder Christ beschäftigen müsste oder sollte. Ich werde versuchen, einen Überblick über dieses wichtige, aber auch vielschichtige Thema zu geben. Meine heutige Botschaft richtet sich im Besonderen an jene, die noch nicht im Geist wandeln, sondern an jene, die noch nicht aufgewacht sind, also an diejenigen, die sich noch im Fleisch befinden und im Fleisch leben und wandeln. Bedeutsam ist dieses Thema, denn zum einen kann davon für jeden das ewige Leben abhängen, auf jeden Fall aber die Umstände, in denen man die Ewigkeit verbringen wird. Also, wenn man die Worte unseres Erlösers und Herrn wirklich ernst nimmt. Wir lesen in Matthäus 7, 21. Zeigst du es an? Also ich bin, nur ganz kurz nochmal, ich benutze den Namen Jeschua und das rutscht mir mal raus, weil Jeschua, den gibt es seit 3500 Jahren nachgewiesen, wird er so ausgesprochen und Jesus, das J gibt es noch gar nicht so lange, also Jesus, wie wir es heute aussprechen, gibt es vielleicht seit 300 Jahren. Ne? Also es wurde vorher auch anders ausgesprochen, ich habe mich dafür entschieden, vor langer Zeit schon, also auf Jeschua, Jehoshua ist eigentlich sein richtiger Name, Jeho, Joschia, das heißt Jeho, die Abkürzung des göttlichen Namens, Joschia, Errettung. Ne? Das nur dazu. Also, wir lesen in Matthäus 7, 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Jeschua weist also im Besonderen darauf hin, zwingend den Willen seines Vaters zu tun. Und mit Blick auf jene, die seine Worte missachten, spricht er in Matthäus 7, 23, und dann werde ich ihnen bekennen, 7,23, ich habe euch niemals gekannt. Weichet von mir, ihr Übeltäter. In diesem Zusammenhang werde ich auch mitunter auf missverstandene Aussagen des Apostel Paulus hinweisen und auf andere oft nicht betrachtete Aussagen von ihm. Hervorzuheben möchte ich natürlich seine Worte im Besonderen, die uns helfen können, dass unser Gesichtsfeld von diesem komplexen Thema ein bisschen zu erweitern. Denn wir wissen nach 1. Korinther 13, 9, wir erkennen nur stückweise. Zu Beginn, zu unserem aktuellen Zeitpunkt aus biblischer Sicht, befinden wir uns am Ende der Endzeit. Jeschua kommt bald wieder und wird sein tausendjähriges Friedensreich aufrichten, das nach der Schlacht von Harbageddon anbrechen wird. 1000 Jahre sind ja für Gott, wie wir wissen, wie ein Tag. Wenn wir nur in diesem Zeitschema bleiben, also davon ausgehend am ersten Wochentag, Beginn der Schöpfung, so wurden zum Beispiel am Dienstagvormittag die Gebote am Berg Horeb, am Berg Sinai verkündet. Und wir sind jetzt am Mittwochnachmittag, kam Jeschua und wurde hingerichtet. Und wir sind jetzt 2 Tage später, Freitag, kurz vor Sonnenuntergang. Ja? Also auf der göttlichen Zeitlinie sind wir kurz davor, vor dem Anbrechen des göttlichen Sabbats, dieser Ruhephase. Und das ist die Ruhe, das ist der Sabbat, von dem in der Schrift so häufig zu lesen ist. Allein im Hebräerbrief wird 9-mal darauf Bezug genommen, auf diese Zeitperiode. Wir lesen, denn Josua sie, also die Israeliten, in die Ruhe gebracht hätte, nur als Beispiel jetzt, so würde er danach nicht von einem anderen Tage geredet haben. Wir in der Offenbarung prophezeit, werden am Ende des Zeitalters, wir sind ja kurz vor Sonnenuntergang, 2 Männer ihren Dienst in Jerusalem aufnehmen, um die wahre Anbetung wieder einzuführen. Sie werden nicht allein agieren, ihnen zur Seite wird das Kriegsheer des Herrn stehen. Wir lesen in Jesaja, ich habe meine Geheiligten entboten, auch meinen Helden gerufen zu meinem Zorne, meinen Stolz frohlockenden. Horch, ein Getümmel auf den Bergen, wie von einem großen Volke. Horch, ein Getöse von Königreichen versammelter Nationen. Der Herr der Herrscharen mustert ein Kriegsheer. Es kommt noch was auf uns zu. Sind wir schon bereit oder hängt unsere Rüstung noch am Haken und staubt ein? Nun nebenbei. Diese 2 Zeugen werden kommen in der Kraft und im Geist von Elia. Sie werden alle Dinge wiederherstellen, zu lesen Malachi 4, 5 und Matthäus 17, 11. Sie werden für eine weltweite, massenhafte Erweckung in der Drangsal sorgen. Genauso aber werden sich viele vom wahren Gott abwenden und ihr Predigt- und Missionswerk ablehnen und verurteilen und sich mit den Ungläubigen über deren späteren Tod freuen, nachzulesen Offenbarung 11, 10. Dies wird die Zeit sein, in der auch die Nachfolgern des Messias, den Kriegsherr Jeschuas, größere Werke getan werden, als in den letzten 2000 Jahren zu beobachten war. Jeschua sagte dazu in 14,12 Johannes, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und er wird größere Werke als diese tun. Die haben wir bisher noch nicht beobachtet, aber es kommt noch auf uns zu. Mit Hilfe des Heiligen Geistes, dessen Ausgießung wir noch erwarten, und der dadurch freigesetzten Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters, Hebräer 6,5, ne, dort ist es beschrieben. Und in Offenbarung 7,9 lesen wir als Ergebnis dieses Wirkens, dieser zwei Zeugen und der Armee Gottes, von einer großen Volksmenge, die aus der Drangsal kommt. Wir lesen in 7,9 Offenbarung, nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, welche niemand zählen konnte aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, und sie standen vor dem Throne und vor dem Lamme, bekleidet mit weißen Gewändern, und Palmen waren in ihren Händen. Diese Volksmenge kam aus der Drangsal, Offenbarung 7,14, wie dort zu lesen ist. Also, die zwei Zeugen werden mithin die Anbetung Gottes von heidnischen Traditionen und falschen Lehren reinigen und durch Zeichen und Wunder viele Menschen zum Glauben an Jeschua bringen. Also, eine klare Absage an ökumenische Ambitionen oder an Sekten, die Jeschua und unseren Erlöser nicht als Gott sehen und anbeten. Denn diese Volksmenge stand vor dem Thron in weißen Gewändern und sie beteten Gott und das Lamm an. Also, die wahre Anbetung wird wieder eingeführt werden durch diese zwei Zeugen. Die Schrift zeigt natürlich auf, was im Besonderen dazu gehören wird. Die Gebote Gottes werden wieder Anwendung finden. Zudem werden die Feste des Herrn wieder eingeführt werden. Auch wird sein Name wieder benutzt werden. Zephania zum Beispiel 3, Vers 9. Gibt es eine ganze Reihe von Prophezeiungen in diese Richtung. Auch hat uns der Schöpfer, wird er wieder seinen eigenen Kalender einführen. Wir lesen in Daniel 7,25, dass in der Endzeit Zeiten und Gesetz verändert werden. Und das haben wir ja schon. Leider ist dieser Zustand von vielen Christen bisher unbeachtet geblieben. Also ist ein Thema für sich, aber es ist interessant, weil die Dinge, die wir feiern, nicht zu dem Zeitpunkt feiern, wie Gott sie vorgesehen hat, vom Zeitpunkt her. Die Menschen werden also zu den Wurzeln wahrer Anbetung wieder zurückkehren. Wir lesen prophetisch aus Sacharja 14,16, dass alle Übriggebliebenen von allen Nationen Jahr für Jahr hinaufziehen werden, um das Laubhüttenfest zu feiern. Ja? Laubhüttenfest als Vorschattung dann, wenn später das himmlische Jerusalem runterkommt. Laubhüttenfest war auch Vorschattung für die Geburt unseres Erlösers. In Jesaja 66 lesen wir Vers 23, und es wird geschehen von Neumond zu Neumond und von Sabbat zu Sabbat wird alles Fleisch kommen, um vor mir anzubeten. Der Sabbat, das ist die Ruhe des Herrn, wenn das nachher das himmlische Jerusalem wiederkommt, dann danach wird nicht mehr der Sabbat gefeiert, also diese Erinnerung, dann ist die Ruhe ja erreicht. Dann ist das Zelt Gottes bei den Menschen. Darüber hinaus wird durch das beschriebene Wirken der zwei Zeugen aus der Offenbarung 11 deutlich, dass die Heiligen Gottes wieder die Gebote Gottes halten, aber nur jene, die den Glauben an Jeschua und das Zeugnis für ihn innehaben. Jetzt möchte ich mal kurz anzeigen, Offenbarung 12,17. Und da lesen wir, und der Drache war zornig über das Weib und ging hin, Krieg zu führen mit dem Übrigen ihres Samens, nämlich welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu innehaben. Und vor Offenbarung 14, Vers 12, und da gibt es auch deutlich, hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes halten und den Glauben an Jesu haben. Und das ist nämlich der Punkt. Der Satan wird sauer auf die, das ist der Grund für die Verfolgung. Das ist der Unterschied zwischen uns und der anderen Welt. Und das gefällt dem Satan keineswegs. Er wird zornig über die wahren Christen werden. Wie die Schrift deutlich sagt, wird sich einiges in der Anbetung ändern. Also, wir haben, nachdem wir die Zeitlinie betrachten, noch relativ wenig Zeit, uns schon im Vorwege mit diesem Thema zu beschäftigen, uns vorzubereiten. denn wir haben noch etwas zu tun. Schließlich fängt das Gericht Gottes beim Tempel an. Wir lesen in 1. Petrus 4, 17, denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange bei dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Diejenigen jedoch, die im Geist wandeln, hungern ohnehin danach, Gottes Willen zu tun, ihm wohlgefällig zu sein. Sie drängen darauf zu tun, was er möchte. Sie nehmen ihr Kreuz auf sich, versuchen den Fußstapfen unseres Erlösers zu folgen. Und wenn sie stolpern, macht das nicht. Sie bemühen sich, in Heiligkeit zu wandeln und die Früchte des Geistes hervorspudeln zu lassen. Das lesen wir in Galater 5, 22. Ihr kennt das alles. 1. Timotheus 7, 6, 11. Und zwar nicht, weil es geschrieben steht mit Tinte und Papier. Auf ihre Herzen ist es eingegraben. Die Nachfolgern Jeschuas, unseres Erlösers, ist es ein Bedürfnis, weil es auf die Herzen eingegraben ist. Und jetzt bitte ich mal kurz anzeigen, Hebräer 10, 16. Da schreibt derjenige, der den Hebräerbrief geschrieben hat, ich persönlich denke, es war Paulus. Dies ist der Bund, den ich mit ihnen errichten werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr, indem ich meine Gesetze in ihre Herzen gebe, werde ich sie auch auf ihre Sinne schreiben. Und Hebräer 8,10, denn dies ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel errichten werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr, indem ich meine Gesetze in ihren Sinn gebe, werde ich sie auch auf ihre Herzen schreiben, und ich werde ihnen zum Gott und sie werden mir zum Volke sein. Also wir sehen den riesigen qualitativen Unterschied zu dem alten Israel. Die im Fleisch geborenen Wandelnden erscheinen dagegen als heilig und fromm. Sie bringen jedoch aus göttlicher Perspektive keine Frucht, sondern nur Blätter hervor. Sie finden Ausreden für ihr Handeln, benutzen die Schrift nach ihrem Gutdünken und rechtfertigen sich, indem sie Bibelstellen aus dem Zusammenhang reißen und ganze Bibelteile ignorieren und ihrem religiösen Geist folgen. Und wir wissen, was Jeschua mit dem Olivenbaum gemacht hat, der keine Frucht trug. Und als er einen Feigenbaum an dem Wege sah, ging er auf ihn zu und fand nichts an ihm als nur Blätter. Und er spricht zu ihm: Nimmermehr komme Frucht von dir in Ewigkeit. Und alsbald verdorrte der Feigenbaum, Matthäus 21, 19. Aber auch schon zu Jeschuas Zeiten gab es Menschen, die ihm nicht aufrichtig nachfolgten. Wir werden jetzt sehen und lesen, was unser Herr und Erlöser zu solchen Nachfolgern sagte, die nicht im Geist wandeln und damit den Willen Gottes missachten. Jetzt bitte ich mal anzuzeigen, Matthäus 7, 19. Wir werden Matthäus 7, 19 bis 24 lesen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weichet von mir, ihr Übeltäter. Also, 7, Vers 22, sie haben geweissagt, sie haben Dämonen ausgetrieben. Und sie glaubten an Jeschua, an unseren Erlöser. Sie haben die Gaben des Heiligen Geistes gehabt. Und trotzdem sagt er zu ihnen, ich will mit euch nichts zu tun haben. Sie haben offenbar etwas nicht missachtet. Sie haben offenbar den Willen des Vaters missachtet. Und wir wissen, wer der Vater ist. Nachzulesen in Johannes 1, Vers 1. Ne? Im Anfang war das Wort, im Anfang war Jeschua und Jeschua war bei Gott und Gott war Jeschua. Gott ist Jeschua und das wissen wir und deswegen beten wir ihn an. Und was er sagt, ist Wahrheit. Und was er sagt, hat er schon früher gesagt und das sagt er jetzt auch und er ändert sich nicht. Also, hier haben wir es mit einer Gruppe von Gläubigen zu tun, die an ihn glaubt und die den Heiligen Geist gehabt haben und sogar aktiv gearbeitet haben. und den Heiligen Geist empfangen haben. Und trotzdem sagt er, weicht von mir, ihr Übeltäter. Hier steht im Griechischen das Wort Anomia, was Missachtung und Rechtsbruch des Gesetzes bedeutet. Mithin ist Übeltäter eine ziemlich unglückliche, zumindest aber verharmlosende Übersetzung dieses Wortes. Also ich kann nur jedem in diesem Zusammenhang ans Herz legen, die schrifterklärende Strong-Konkordanz zu benutzen. Wer das nicht kennt, die Strong-Konkordanz, also der Theologe Strong war im 19. Jahrhundert, hat der ein Wörterbuch angelegt mit allen in dem Alten und Neuen Testament vorkommenden Wörtern, mit Erklärung, hat sie nummeriert. Und das ist immer ein guter Fundus, um, sage ich mal, auf den Schwächen von Übersetzungen entgegenzutreten, wenn man also wirklich ein bisschen reingucken will. So. Ja, also einige von euch werden jetzt natürlich denken, Moment mal. Das Gesetz ist doch abgeschafft. Es reicht doch, sonntags in die Versammlung zu gehen, vielleicht sogar den Zehnten zu geben, denn schließlich habe ich doch mit Lippen bekannt und Glaube im Herzen, das Halten von Geboten spielt doch gar keine Rolle. Lasst uns kurz hiermit beschäftigen und einen genaueren Blick darauf werfen. Der Apostel Paulus wird ja immer als derjenige hingestellt, der dies zu propagieren scheint. Jedoch gilt Folgendes zu berücksichtigen. Der Apostel Paulus, Apostel Petrus, Jude und zweifelsfrei mit Salbung im Heiligen Geist unterwegs, sagte zu den Äußerungen des Apostel Paulus Folgendes. Wir können ja vielleicht 2. Petrus 3,14 anzeigen. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, so befleißigt euch, ohne Flecken und tadellos von ihm erfunden zu werden in Frieden, und achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, sowie auch unser geliebter Bruder Paulus, nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat. Wie auch in allen seinen Briefen, wenn er in denselben von diesen Dingen redet, nämlich sich zu befleißigen, fleckenlos und tadellos vor Gott erfunden zu werden. Von denen etliche Dinge schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Hier haben wir es also mit Menschen zu tun. Paulus schreibt an Juden oder an Menschen, die sich auch mit dem Gesetz und mit dem, was in Hebräisch, im Tanach, was in den Propheten geschrieben, sich auskennen. Die wissen, was dort steht. Und so ist Paulus auch zu verstehen und man kann Paulus dann auch ganz relativ leicht verstehen. Erschwerend kommt noch hinzu, habe ich gesagt, dass er sich schon an die Juden wendet. Das können wir lesen in Römer 7, Vers 1, denn da steht, ich rede zu denen, die das Gesetz kennen. Also, wenn jemand das Gesetz nicht kennt, also das, was im Tanach steht, dann ist es schwierig, die Worte Paulus richtig einzuordnen. Und das wird leider aus meinem Blickwinkel sehr häufig getan. Also, wir lesen jetzt nochmal Epheser 2, 8 bis 9. Da geht es darum, was Paulus sagt, und wir steigen jetzt ein in diese Dinge, wo es um Glauben geht. Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, auf die das niemand sich rühme. Und Galater 2, Vers 15 können wir lesen. Wir von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen, aber wissend, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesum Christum. Auch wir haben an Christum Jesum geglaubt, auf dass wir aus Glauben an Christum gerechtfertigt würden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt werden wird. So, es geht jetzt um die richtige Einordnung dessen, was er sagt. Das ist vollkommen richtig und bildet auch meine Glaubensgrundlage. Was bedeutet jedoch Glauben? Das ist das Entscheidende. Es fällt immer runter. Und dann wird immer geguckt, was durch den Glauben bewirkt wird, aber über den Glauben selbst und was das bedeutet und was dazu zu tun ist Und was, wie sich dieser Glaube äußert? Wenig. In Römer 4,3 lesen wir, was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Hat Abraham geglaubt? Natürlich hat er geglaubt. Wurde sein Glaube sichtbar? Oder blieb sein Glaube unsichtbar? Sein Glaube wurde sichtbar. Wodurch? Durch seine Taten. Denken wir an Gottes Verheißung für ihn. Er werde einen Sohn haben und das in einem hohen Alter und auch seine Frau Sarah war, wie ihr wisst, ja 90 Jahre alt. Wir denken an die Zweifel, die in ihm aufkamen durch die Initiative seiner Frau. Diese führten ja schließlich zur Geburt von Ismael. Wir wissen aber auch, Gott machte einen Bund mit ihm. Und wir lesen in 1. Mose 17,2: Und ich will meinen Bund setzen zwischen mir und dir. Und Gott sprach weiter, indem er sagte: Wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen. Wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen. Und im 1. Mose 17, Vers 1 lesen wir: Und Gott machte einen Bund. Und er gab, und dann gab er ihm seine Verheißung, nämlich zum Vater einer Menge Nationen zu machen. Und Abraham gehorchte und erhielt die Gebote und Verordnungen Gottes ein. Woher wissen wir das? Denn das Gesetz war ja noch gar nicht gegeben. Woher hatte Abraham sein Wissen darüber? Wir lesen in 1. Mose 26, 4 und 5. Und ich werde deinen Samen mehren wie die Sterne des Himmels und deinen Samen alle diese Länder geben und deinem Samen werde ich segnen alle Nationen der Erde. Und jetzt kommt der Grund, weshalb er ihm diese Verheißung gibt. Darum, dass Abraham meiner Stimme gehorcht und beobachtet hat meine Vorschriften, meine Gebote, meine Satzungen, meine Gesetze. Bah. Also, da gehört was zu. Und woher wusste Abraham das alles? Von Noah. Noah hat 350 Jahre nach der Flut noch gelebt und es ist wirklich hundertprozentig anzunehmen, dass die sich kannten und dass Abraham bei ihm gewesen ist. Gott ändert sich nicht. Er bleibt sich treu. Auch seine Gebote ändern sich nicht. Wir lesen in Hebräer 13,8: Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und so gab er über Mose später dem Volk Israel auch seine Gebote, diesmal schriftlich, von ihm persönlich niedergeschrieben. Wir lesen 2. Mose 31,18, die euch bestimmt bekannten Worte. Und er gab dem Mose, als er auf dem Berge Sinai mit ihm ausgeredet hatte, die zwei Tafeln des Zeugnisses, Tafeln von Stein, beschrieben mit dem Finger Gottes. Kurze Zwischenfrage. Wo wurden die Gesetzestafeln aufgehoben? Wir lesen die Antwort in Hebräer 9, Vers 4. Die Lade des Bundes, überall mit Gold überdeckt, in welcher der goldene Krug war, der das Manna enthielt und der Stab Aarons, der gesprosst hatte, und die Tafeln des Bundes. Also genau dort wurden die Tafeln aufbewahrt, wo sich der Gott, der Geist Gottes manifestiert, die Herrlichkeit Gottes, direkt unter dem Gnadenthron. Das Gesetz dagegen, das Mose geschrieben hat, das wurde neben der Lade gelagert, außerhalb. Ging später verloren, wurde dann auch irgendwann mal wiedergefunden. Hat sich durch den Bund mit Jeschua etwas inhaltlich verändert? Nein, Gott ändert sich nicht. Jeschua wurde befragt, welches das größte Gebot sei. Und in Matthäus 22, 37, 38 lesen wir seine Antwort. Das eigentlich jedem bekannte jüdische aus dem Schma Israel, höre Israel. Ne? Das wichtigste Gebet der Juden ist Morgen-, Abend- und Nachtgebet, was sie täglich sprechen. Jeschua antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstande. Dies ist das große und erste Gebot. Dazu ergänzte er, das zweite aber ihm gleiche ist: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und er sagte weiter in Vers 40, an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. War das jetzt eine eigene Erfindung? Hat er etwas Neues gelehrt? Nein, natürlich nicht, denn der Schöpfer ändert sich nicht. Wir finden diese Zitate im 5. Buch Mose 6,5 und im 3. Mose 19, Vers 18. Mithin wird hier deutlich, dass die dem Volke Israel gegebenen göttlichen Gebote in diesen beiden Geboten Jeschuas enthalten sind. Also, die ersten 4 Gebote betreffen die Liebe zu Gott und die übrigen Gebote betreffen die Liebe zu deinem Nächsten. In dem Gesetz Gottes, seinen Geboten, geht es um Liebe, nicht um Zwang oder Unterdrückung. In der Bergpredigt nun hebt Jeschua die Worte der Gebote auf ihren eigentlichen Sinn und macht deutlich und hebt hervor, dass er nicht gekommen war, die Gesetze aufzuheben, sondern oder die Gebote außer Kraft zu setzen. Er hebt sie auf den eigentlichen, inhaltlichen, geistigen Sinn. Noch ganz kurz, wir lesen in Matthäus 5,17, so Jeschua sagt, ich bin nicht gekommen, um die Gebote aufzulösen oder abzuschaffen. Er sagte auch nicht, dass die Gebote nur grobe Richtlinien darstellen, die das ethische Handeln eines Christen begründen sollen. Hat er überhaupt nicht gesagt. Er hob den eigentlichen Sinn des Geschriebenen hervor, von der äußeren Ebene des Buchstabens auf die innere geistige Ebene, die innere Beteiligung. Wir lesen in Matthäus in der Bergpredigt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat, wo? In seinem Herzen. Und das ist genau der Punkt. War dies neu? Nein. Natürlich nicht, denn Gott ändert sich nicht. In 5. Mose 6, Vers 6 ist der Wunsch unseres Schöpfers zu lesen, wie er schon damals wollte, dass die Israeliten seine Gebote behandeln. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen auf deinem Herzen sein. Das hat der Schöpfer damals gesagt. Er hat nicht gesagt, ne, guckt euch das, was ich da geschrieben habe und beachtet die Buchstaben, sondern versteht den Geist. Denn Gott ist Geist und seine Worte sind Geist. Haben die Israeliten sich die Worte des Schöpfers zu Herzen genommen? Nein, haben sie nicht. Sie handelten nach dem äußeren Schein ohne innere eigene Beteiligung. Und das ist das Schlimme daran gewesen. Wahre Christen wandeln im Geist und im Bewusstsein des Willen Gottes. Paulus schreibt hierzu in Römer 2, 29, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist und Beschneidung ist die des Herzens, im Geiste, nicht im Buchstaben, dessen Lob nicht vom Menschen, sondern von Gott ist. Und im 5. Mose ist zu lesen, 30 Vers 6, und der Herr wird dein Herz und das Herz deiner Kinder beschneiden, damit du den Herrn, deinen Gott, liebest mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, auf das du am Leben bleibest. Und nichts anderes sagt Paulus. Und das ist auch inzwischen geschehen. Und in 2. Korinther 3, Vers 3 schreibt Paulus, an die Korinther geschrieben, gewandt, dass sie ein Brief Christi sind, angefertigt und geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafel, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Unser Schöpfer wollte schon damals von den Israeliten und will es heute auch von uns. Eine herzliche Offenheit, Ehrlichkeit zu sich selbst und zu seinem Nächsten und vor allem zu ihm, unserem selbstlosen Schöpfer und Erlöser. Er wünscht sich eine warmherzige, offene, ehrliche Beziehung mit gegenseitiger Wertschätzung, getragen von inniger Zuneigung und Liebe. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Das ist der Unterschied zwischen Buchstabe und Gesetz. Zeig mal bitte Joel 12, 2,13 an. Ist schon. Und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider und kehret um zum Herrn, euren Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Güte und lässt sich des Übels gereuen. Deshalb wurde ja auch damals prophezeit, dass ein neuer Bund mit dem Haus Israel gemacht werden wird, weil die Israeliten diese Qualität nicht erreichten. Wir lesen in Jeremia 31, ihr kennt das, und ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott und sie werden mein Volk sein. In Erfüllung dieser Worte machte unser Erlöser einen neuen Bund mit seinen Nachfolgern. Bei uns Christen ist es auch wie bei Abraham. Zuerst machte Jeschua einen Bund mit seinen Nachfolgern und dann gab er ihnen seine Verheißung. In Matthäus 26 lesen wir, und als sie aßen, nahm Jeschua Brot, segnete es, brach es und gab es den Jüngern und sprach, nehmet, esset, dieses ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte und gab ihnen denselben und sprach, trinket alle daraus, denn dies ist mein Blut des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und die Verheißung, die er uns später gegeben hat, seinen Nachfolgern, ist zu lesen, Johannes 3,15. Und jeder, der an ihn glaubt, dass er nicht verloren gehe, sondern ein ewiges Leben habe. Wie passt das nun zusammen? Gesetz, Gebote, was ist abgeschafft? Jeschua sagte, es ist öfter nachzulesen in der Evangelien, dass wir die Gebote halten sollen. Wir lesen zum Beispiel in Matthäus 19, sagt er, Vers 17, wenn du aber ins Leben eingehen willst, er wurde ja gefragt von einem Jüngling, so halte die Gebote. Johannes sagt es, 1. Johannes 5, Vers 2 und 3. Hieran wissen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Aus der Offenbarung, hat wie vorhin schon, erfahren wir, dass der Drache auf die Christen zornig ist, also schon bald zu erwarten, die Gebote Gottes halten. Und nicht zuletzt sagt Paulus es auch, wir werden es gleich lesen. Wir haben ja vorhin gesehen, dass Paulus in Epheser 2 und Galater 2 deutlich gemacht hat, dass nur durch Gnade und Glauben Rettung kommt. Dies ist auch richtig. Hier nun einige Aussagen vom Apostel Paulus, die im krassen Widerspruch zu seinen eigenen Worten erscheinen. Denken wir an Römer 10, 14. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes. Wird oft gerne zitiert. Ist es tatsächlich das Ende des Gesetzes oder ist dieser sehr gern zitierte Vers eine aus fleischlicher Betrachtung oder gar aus Unkenntnis entstandene schräge Übersetzung? Paulus sagt dagegen in Römer 7, 22, denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inwendigen Menschen. Wie denn das, wenn es nicht mehr gilt? Paulus setzt noch einen drauf, denn nicht die Hörer des Gesetzes sind gerecht vor Gott, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Römer 2, 13. Römer 3, 31, heben wir das Gesetz auf durch den Glauben? Natürlich nicht, das sei ferne, sondern wir bestätigen das Gesetz. Paulus spricht weiter in 1. Korinther 7, 19. Die Beschneidung ist nichts und die Vorhaut ist nichts, sondern das Halten der Gebote. Zum einen sagt Paulus, durch Glauben und Gnade wird man errettet. Und dann sagt er, durch das Halten der Gebote. Und genau das ist es auch. Die totale Hinwendung zu unserem Schöpfer im Glauben bewirkt eine Veränderung, die uns Früchte hervorbringt. Paulus erklärt weiter in Römer 8, 13, denn wenn ihr nach dem Fleische lebet, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Und im Römer 7 lesen wir, jetzt aber sind wir von dem Gesetz des Fleisches losgemacht, da wir dem gestorben sind, in welchem wir festgehalten wurden, sodass wir jetzt dienen in dem neuen Gesetz des Geistes, und nicht im Alten des Buchstabens. Denn das Gesetz des Geistes, Römer 8, 2, ist das Leben. Und Jesus hat uns freigemacht, Jeschua hat uns freigemacht von dem Gesetz des Buchstabens, von der Sünde und des Todes. Paulus spricht weiter, Römer 8, 4, auf das das Recht des Gesetzes erfüllt werde in uns und nicht nach dem Fleische, sondern nach dem Geiste, die wir in dem Geiste wandeln. Es trotzdem fordert das Gesetz sein Recht. Er denkt an die Geschichte mit Ananias in Apostelgeschichte 5. Was hat er gemacht? Die haben was verkauft mit seiner Frau und haben einen Teil des Erlöses zurückbehalten. Hat gelogen. So, und er hat gelogen auch noch gegen den Geist. Man kann auch gegen den Geist handeln. Gegen die Gebote handeln. Er hat A, gelogen, was verboten ist nach den 10 Geboten. Und er hat den Geist, man hat noch einen oben drauf gesetzt, mit dem Geist in sich Und wir wissen, dass das Ergebnis, er und seine Frau wurden da niedergestreckt. Also, als wahre Christen wandeln wir nicht im Fleisch, wenn Gottes Geist tatsächlich in uns wirkt. Das ist der Punkt. Römer 8, Vers 9 sagt Paulus, ihr aber seid nicht im Fleische, sondern im Geist. Und nur die, die durch den Geist geleitet werden, sind Kinder Gottes. Das ist eine Unterscheidung. Nur die, die durch den Geist geleitet werden, sind Kinder Gottes. Also, durch den Heiligen Geist bringen wir Früchte hervor und diese äußern sich in Taten. Und auch hierzu sagt Paulus was. Nun aber, in Römer 6, 22, nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung. Am Ende aber das ewige Leben. Das ist immer mit Taten verbunden. Die Absonderung von der Welt, unsere Heiligung, sind die Früchte. Heiligung beinhaltet einen Willen, einen Zweck und ein Ziel. Also, unsere heilige Lebenswandel in Geboten ist ein Ausdruck der Frucht, die ein Gläubiger nach Buße und Taufe durch den Heiligen Geist hervorbringt. Und dies alles führt zum ewigen Leben. Und wenn man in seinem Bemühen, im Geist zu wandeln, Fehler begeht, so haben wir einen Fürsprecher bei Gott, den Gerechten. Das macht nichts, wenn man zu kurz fällt. Aber in dem Bemühen, die guten Dinge des Geistes hervorzubringen, zu kurz tritt und fällt und sündigt, dann haben wir einen Gerechten. In Johannes 2,1 lesen wir, wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter beim Vater, Jesum Christum, den Gerechten. Und Paulus sagt weiter, denn Jeschua hat uns vom Fluch des Gesetzes befreit. Der Fluch des Gesetzes sind die Folgen der Nichteinhaltung des Gesetzes Gottes. Wir lesen in Galater 3,13, Christus hat uns losgekauft vom Fluche des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns wurde, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Der Fluch selbst ist nachzulesen in 5. Mose 27, da steht alles ganz genau drin. Also, dieser Freikauf vom Fluch ist die Gnade, die uns zuteil wird, nämlich trotz bestehender Gesetze keine Verurteilung, wenn man strauchelt und Buße tut. Außer man begeht willentlich Rechtsbruch, dann wird es gefährlich, wie beschrieben steht im Hebräerbrief. Und das ist ein heißes Thema. Aber wir haben schon gesehen bei Ananias, was die Folge ist. Zeig mal bitte Hebräer 6,4 an. Denn es ist, deswegen lese ich nur die Texte und kommentiere das jetzt nicht weiter, weil es der ein oder andere da Schwierigkeiten vielleicht hat. Denn es ist unmöglich, diejenigen, welche einmal erleuchtet waren und geschmeckt haben die himmlische Gabe und teilhaftig geworden sind des Heiligen Geistes und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters und abgefallen sind wiederum zu Buße zu erneuern, indem sie den Sohn Gottes für sich selbst kreuzigen und ihn zur Schau stellen. Und in Hebräer 10, 26 können wir lesen, denn wenn wir mit Willen sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein gewisses, furchtvolles Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verschlingen wird. Jemand, der das Gesetz Mose verworfen hat, stirbt ohne Barmherzigkeit auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen. Wie viel ärgere Strafen, meinet ihr, wird der Wert geachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch welches er geheiligt worden ist, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Nun zurück zu dem Gesetz, das hinweggetan wurde. Was ist jedoch hinweggetan? Wir lesen in Epheser 2, 14 bis 18. Kannst du das nochmal anzeigen, bitte? Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht und abgebrochen hat, die Zwischenwand der Umzäunung, nachdem er in seinem Fleische die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinweggetan, auf dass er die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe und die beiden in einem Leibe mit Gott versöhnte durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen, und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide den Zugang durch einen Geist zu dem Vater. Also hier haben wir die Unterscheidung zwischen den Juden und den Nichtjuden. Die Zwischenwand wurde abgebrochen, diese Umzäunung. Hiermit sind die 613 Satzungen des Gesetzes Mose gemeint. Man ist zu unterscheiden zwischen dem Gesetz Gottes, das sind die 10 Gebote, begründet den ersten Bund, dem Gesetz Mose, das sind die 630, und dann kommt noch ein weiteres, das ich hier jetzt nicht erörtern werde, das ist die mündliche Tora, die für die Juden noch viel, viel wichtiger ist als alles andere. Und das ist der eigentliche Streitpunkt immer gewesen zwischen Jeschua, seinen Nachfolgern und den Pharisäern und Schriftgelehrten. Nur mal nebenbei. Also, die 613 Satzungen, das sind die Gesetze des Mose. Die sind weggenommen worden. Diese Gesetze dienten nämlich in erster Linie dazu, eine Trennung damals zu den Götzenanbetern, den Einwohnern des gelobten Landes sicherzustellen, damit die Israeliten eben nicht von der wahren Anbetung weggezogen werden. Was da dann aber trotzdem passierte, weil sie sich nicht an die Gesetze gehalten haben. In Josua 1, Vers 7 lesen wir: Nur sei stark und mutig, dass du darauf achtest zu tun, nach dem ganzen Gesetz, welches mein Knecht Mose dir gegeben hat. Und in 5. Mose 6, 1 lesen wir: Dies sind die Gebote, die Satzungen, damit ihr sie tuet, und jetzt kommt's, in dem Lande, wohin ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen. Diese Trennung, sie gilt im Übrigen für die Juden natürlich heute noch, diese wurde abgebrochen. Ja, diese Trennung durch die 613 Satzungen des Gesetzes, das durch Mose mussten sogar aufgehoben werden, damit die Heiden gläubig geworden an den jüdischen Messias, Jeschua, eingepfropft werden können und Juden beschnitten am Herzen werden konnten. Wäre ja gar nicht gegangen, weil sie ja gar keinen Kontakt haben durften. In Römer 11 lesen wir: Wenn aber einige der Zweige ausgebrochen worden sind und du, der du ein wilder Ölbaum warst und der sie eingepfropft mit der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums mitteilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, erinnere dich, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Das Ergebnis dieser Beseitigung der Trennwand in Gesetzen lesen wir in Galater. Das ist Galater 3, 28. Da ist nicht Jude noch Grieche. In Römer 10, 12, da ist nicht Sklave noch Freier. Da ist nicht Mann und Weib, denn ihr alle seid einer in Christo Jesu. Wenn ihr aber Christi seid, so seid ihr denn Abrahams Same und nach Verheißung Erben. Ein vollständiger Leib im Erlöser. Der Augapfel, die Juden gehören natürlich auch dazu. Das war logisch. Wir sind ein Leib und nicht zwei Leibe und wir haben alle ein Ziel. Wir wissen jetzt, dass die uns gegen uns Juden entgegenstehende Handschrift in Satzungen nach Kolosser 2, 14 in ihren Auswirkungen ans Kreuz genagelt worden ist. In diesem Sinne sind wir nicht mehr unter dem Gesetz des Fleisches oder des Buchstabens, sondern unter Gnade. In Römer 6, 14 schreibt Paulus: Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter Gnade. Und Johannes ergänzt hierzu in Johannes 1, 1. Johannes 3, 6: Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn gekannt. Schließlich sind wir dem Fleisch gestorben und leben nun im Geist. Paulus sagt hier zum Galater 5, 18: Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter Gesetz. Das ist auch logisch. Wenn ich die Straßenverkehrsordnung einhalte, werde ich nicht geblitzt. Das Gesetz ist noch da, aber ich halte mich an die Vorschriften und werde nicht geblitzt. Ich werde nur geblitzt, wenn ich es ignoriere. Oder ich fahre dann halt nur 50, wenn ich einen Blitzer sehe oder wie. Ja, das ist halt eine Schwierigkeit. Und die Schwierigkeit haben wir nach wie vor. Paulus sagt dann weiter: Denn die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Die Gesinnung des Fleisches ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Der Kampf zwischen Geist und Fleisch bleibt also bestehen. Und auch Paulus hatte zu kämpfen. In Römer 7, Vers 14 bis 19, kannst du das mal anzeigen, bitte, können wir seinen Kampf lesen. Denn wir wissen, dass das Gesetz Gottes geistlich ist. Ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Also hier spricht Paulus genau das aus, was wir eingangs schon gehört haben, was Jeschua gesagt hat. Er hob die Gebote von den Buchstaben, was die Juden befolgten, also nicht befolgten, sie haben ja so getan, als ob, den inneren Wert, den eigentlichen Wert der Gebote hob er hervor. Du hast im Herzen Ehebruch begangen. Und Paulus sagt genau das Gleiche. Das Gesetz hier, spricht er von den Geboten, ist geistlich. Ja? Der Geist der Worte ist entscheidend. Denn was ich vollbringe, spricht Paulus weiter, erkenne ich nicht. Denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse. Das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es recht ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir das ist in meinem Fleische. Was habe ich da gelesen? Denn ich weiß, dass in mir das ist in meinem Fleische. Nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen dessen, was recht ist, finde ich nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, dieses tue ich. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, vor meiner Bekehrung, da habe ich überhaupt gar keinen inneren Kampf gehabt. Also ich habe nach meinen Lüsten, nach meinen Überzeugungen, alles, was mein Fleisch wollte, habe ich getan und ich fand das auch richtig, hätte ich sofort unterschreiben können. Warum? Weil die Stimme, die eigentlich jeder hat, diese Gewissensstimme von mir unterdrückt war, die kam erst wieder richtig hoch, durch Buße und Erkennen dessen, wo ich stehe. Und ich schätze mal, bei euch war das ähnlich. Denn ist ja keiner von Geburt an. Also wir sind ja nicht so wie Johannes der Täufer, der wird von Geburt an mit dem Geist Gottes beseelt worden sind. Ja, genau so ist das. So. Also, wer keinen Kampf zu kämpfen hat, sollte nachdenklich werden hier, ob er tatsächlich vom Geist geleitet wird. Denn die im Fleische sind, vermögen Gott nicht zu gefallen, sagt Paulus weiter. Denn wenn wir nach dem Fleische leben, so werden wir sterben. Wenn wir aber durch den Geist die Handlungen des Leibes töten, so werden wir leben. Und in Epheser sagt er, dass ihr, was den früheren Lebenswandel betrifft, abgelegt habt den alten Menschen, der nach den betrügerischen Lüsten verdorben wird, aber erneuert werdet in dem Geiste eurer Gesinnung und angezogen habt den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Epheser 4, 22 bis 24. Und in Römer 13, 8 bis 10 lesen wir, seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, lass dich nicht gelüsten. Und wenn es ein anderes Gesetz auch noch gibt, ist in diesen Worten zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Summe des Gesetzes. Und im Galater 5, 14 lesen wir, denn das ganze Gesetz ist in einem Worte erfüllt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 1. Timotheus 1, 5. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe. Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das sagt alles Paulus, der ja angeblich das Gesetz abgeschafft hat. Unfug. Absoluter Unfug. Es geht um das Verstehen, um die innere Beteiligung dessen, was Gott von uns will. Es geht um uns, Früchte des Geistes hervorzubringen. Die Schrift hat uns jetzt sehr deutlich den Zusammenhang eines geistigen Lebenswandels zwischen Geist und Taten aufgezeigt. Diese Zitate von Paulus beweisen mehr als deutlich, dass Christus nicht das Ende des Gesetzes ist, sondern deren Endziel. Und in diesem Zusammenhang haben wir wieder dieses Wort Telos. Im Römer 10, 4 steht nämlich drin, er ist das Ende des Gesetzes, das ist das griechische Wort Telos, was mit Ende übersetzt wird, aber Quatsch. In Wirklichkeit heißt es nämlich genau wie hier, er ist das Endziel des Gesetzes. Das Ziel des Gesetzes. Ja. Also, ein Leben geführt vom Heiligen Geist führt dazu, die Gebote Gottes und die Gebote unseres Erlösers einzuhalten. Bei jedem vom Geist geleiteten und wiedergeborenen Christen besteht der innige Wunsch, den Geboten zu entsprechen. Wo nun stehe ich, mag sich jemand fragen. Hier ein Hinweis. Ihr kennt alle das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen in Matthäus 25. Die Klugen hatten hinreichend Öl in ihren Lampen, wohingegen die Törichten keine Vorsorge getroffen hatten. Die Folge war, dass nur die Klugen zum Hochzeitsmahl eingeladen wurden. Die Törichten kamen zu spät, die Tür war zu. Ihr kennt das. In diesem Gleichnis wird deutlich, wofür das Öl steht. Offenkundig für den Heiligen Geist. Woran kann ich aber feststellen, ob ich hinreichend Öl in meiner Lampe habe, um sicherzustellen, dass ich teilnehmen darf am Hochzeitsmahl? Wir erinnern uns, die vom Geist geleiteten Nachfolger Jeschuas halten die Gebote in die Gebote des Vaters. Denn bei den Geboten geht es in erster Linie um Liebe. Liebe zum Vater, Liebe zu Jeschua, unserem Erlöser, und Liebe zu unseren Mitmenschen. Christen, die im Geist wandeln, tun den Willen des Vaters und des Sohnes. Sie halten die Gebote. Die Antwort, wie ich feststellen kann, ob ich ausreichend Öl dabei habe, findet sich in folgenden Bibelstellen. Zur Erinnerung, Matthäus 25, 8. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebet uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Hier nun die Bibelstellen, eine Art Ölstandsanzeige. Wir lesen in Sprüche 24, Vers 20. Kannst du das anzeigen? Die Leuchte der Gesetzlosen wird erlöschen. Wir lesen in Sprüche 13, Vers 9. Nochmal 13, Vers 9. Das Licht der Gerechten brennt fröhlich, aber die Leuchte der Gesetzlosen erlischt. Hiob 18, Vers 5. Das Licht der Gesetzlosen wird erlöschen. Hiob 21, 17. Die Leuchte der Gesetzlosen erlischt. Wir erkennen nun, welche herausragende Bedeutung das Wandeln im Geist für uns hat. Zudem ist die Aufgabe der Lampen, dass die zu Jeschua gehörenden in der Dunkelheit auch gesehen werden. Wenn unsere Lampe erlischt, besteht kein erkennbarer Unterschied mehr zur satanischen Welt. Aber ich glaube doch an Jeschua. Zur Wiederholung, was Glaube bedeutet. Paulus sagt, Römer 3, 31, heben wir das Gesetz auf durch den Glauben? Nein. Das sei ferne, wir bestätigen das Gesetz. Römer 2, 13, denn nicht die Hörer des Gesetzes sind gerecht, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Jeschua sagt, was heißet ihr mich her? In Lukas 6, 46, was heißet ihr mich her, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? In Lukas 6, 47 sagt er, jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, dem will ich zeigen, wem er gleich ist. Und Jakobus kennen wir alle, 2, 20, Glaube ohne Werke ist tot. Jeschua warnt und sagt, was passieren kann. Weichet von mir, ihr Täter der Gesetzlosigkeit. Aber unser Erlöser ist milde und betrachtet natürlich den Einzelfall. Wir lesen in Matthäus 5, 19. Das zeige ich mal bitte an. Wer irgend nun eines dieser geringsten Gebote auflöst, und also die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer irgendwie aber tut und lehrt, wird groß heißen. im Reich der Himmel. Was bedeutet das? Wer irgendwie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Paulus erklärt weiter, auch in diesem Zusammenhang, dass man in einem solchen Fall zwar gerettet wird, doch so wie aus dem Feuer gezogen ist. Paulus sagt in 1. Korinther 3, 11 bis 15. Und das zeig mal bitte an. 1. Korinther 3, 11 bis 15. Ja, ist klar, ich bin gleich Feierabend. Denn, aber ich sage ja, ich muss einen Überblick machen, sonst funktioniert das nicht. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher Jesus Christus. Wenn aber jemand aus diesem Grund baut Gold, auf diesem Grund baut Gold, Silber, köstliche Steine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird, und welcherlei das Werk eines jeden ist, wird das Feuer bewähren. Wenn das Werk jemandes bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn das Werk jemandes verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Wir sehen, wie wichtig die Führung durch den Heiligen Geist, durch die 10 Gebote und den richtigen Blickwinkel sind. Wir sehen auch, dass nicht alle Christen automatisch zur Brautklasse gehören. Wir haben die Klugen und die Törichten, wir haben die, die im Geist wandeln, und wir haben die, die im Fleisch noch sind. Es gibt deutlich verschiedene Qualitäten und Stufen im Himmel. Das ist ein anderes Thema, aber schon hier ist es erkennbar. Und Jeschua sagt in Matthäus 15, 18, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als leeren Menschengebote lehren. Jeder einzelne Christ sollte schauen, wie sein tatsächliches persönliches Verhältnis zu unserem Erlöser aussieht. Mit Blick auf die Dauer und die Umstände, die man in seiner Kammer mit Jeschua, unserem Erlöser, alleine verbringt, sei es im Bibelstudium, im Lesen, im Nachsinnen über sein Wort, im persönlichen Gespräch, im Gebet oder im Lobpreis. Jeder kann nur für sich seine Qualität der Beziehung zu Gott einschätzen. Messschnur hierbei kann nur die Schrift und persönliche Einsicht sein. Insofern sollte man heraus aus dem täglichen Trott und schauen, wo man tatsächlich steht. Denn nur der Gerechte wird aus Glauben leben. Viermal. Wir wissen, dass eine Betonung da drin liegt. Jeschua sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Er hat immer eine Betonung. Zwei. Eine Bibelstelle ist schlecht. Hier haben wir vier. Wo gesagt wird, der Gerechte wird aus Glauben. Nur der Gerechte wird aus Glauben leben. Jeder Christ glaubt, er gehöre zur Braut. Doch hast du dich schon vorbereitet? Die Braut hat sich vorbereitet. Wir lesen in Offenbarung 19, Vers 7. Die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereitet. In Offenbarung 19, Vers 8. Denn die feine Leinwand ihres Hochzeitskleides, glänzend und rein, das sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. Jeschua kommt bald. Bist du tatsächlich schon bereit, ihm jetzt zu begegnen? Hast du dein Hochzeitskleid schon angelegt und deine Lampe angezündet? Hast du das? Danke. Amen.
Danke, Martin. Da hast du aber ein Füllhorn über uns ausgegossen. Das ist Material für mindestens 3 bis 4 Predigten. Nö, 10 ist noch ein bisschen viel, aber das war universitär, würde ich sagen. So habe ich das erlebt an der Universität. Kam der Professor rein, nur mit dem Unterschied, der hat dann 2 Stunden geredet und hat hinterher gesagt, das erarbeitet euch nun mal bis nächste Woche. Nein, 2 Dinge sind einfach wichtig. Und dann sind wir sofort auch am Schluss. Nämlich der erste Teil betraf ja große Teile der endzeitlichen Prophetie. Wiederherstellung, was kommt? Auch da gibt es ja Diskussionen. Elia, war er schon da oder kommt er wieder? Und tatsächlich stimmt beides. Und das Zweite ist, es geht nicht um irgendetwas, es geht darum, dass wir den Willen Gottes tun. Das hast du uns mehr als überdeutlich heute gesagt. Und diese Predigt ist dazu geeignet, dass man sie nacharbeitet. Ja. Dafür haben wir sie aufgezeichnet, weil das kann man nicht nach einer Stunde alles auf einmal so im Kopf behalten, wenn man nicht so intensiv drin ist. Aber ihr seht, Martin, bei mir in der Bibelstunde, ich kann erklären, was ich will. Er ist überall voll drin. Er weiß genau, wovon ich rede. Es ist unwahrscheinlich, dass sie in der Agape-Gemeinde noch nicht gemerkt haben, dass du predigen kannst. Aber wir kommen jetzt zum Schluss und wir wollen gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Sprichst du uns noch den Segen?
Jehova segne euch und behüte euch. Jehova lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Jehova erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Seid gesegnet durch Yeshua HaMashiach. Seid befreit von Dämonen und Geist in dem Namen des allmächtigen Yeshua HaMashiach. Seid geheilt an Körper, Seele und Geist durch Yeshua HaMashiach, unseren Erlöser. Und seid versiegelt mit seinem heiligen Blut, vergossen auf Golgatha unter Schmerzen und Schmähungen und Folter bis zum Tod. Seid versiegelt mit diesem heiligen Blut im Namen des allmächtigen Yeshua. Amen.
Amen. Amen.
Damit sind wir am Ende des Gottesdienstes. Ich wünsche uns einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Woche. Nebenan.